Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ja, herzlich willkommen in Berlin zu Pfingsten im Jahr 2025. Stellt euch vor, ohne das Pfingstfest, was wir in der Apostelgeschichte lesen, würde die Kirche gar nicht existieren. Ich weiß zwar nicht, ob derjenige, der die Kirche erbaut hat, ob er wirklich ein gläubiger Christ war in unserem Verständnis, aber ich weiß, ohne Pfingsten gäbe es nicht ein einziges Kirchengebäude im ganzen Land oder auf der ganzen Welt. Denn Pfingsten war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und nur dadurch kamen Kirchen und Gemeinden, ja, haben sich gegründet in der ganzen Welt. Und für mich ist auch persönlich ein besonderes Vorrecht, heute zu Pfingsten zu predigen. Durch Gottes Gnade durfte ich an Pfingsten vor 6 Jahren zum ersten Mal Dienst am Wort tun in meiner alten Gemeinde. Das ist jetzt schon 6 Jahre her, das erinnere ich mich gerne dran. Und kann mich auch gut daran erinnern, worum es damals ging. Ich weiß, dass Sitzen in den Kirchenbänken auch manchmal ein bisschen hart und unbequem ist, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich hoffe, dass ich euch heute trotzdem durch das Thema, das wir haben, mitreißen kann und dass ihr von A bis Z zuhört und gar nicht daran denkt, ja, wie unbequem es vielleicht sein mag. Welches Buch der Bibel würdest du aufschlagen, wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn du an den Heiligen Geist denkst? Ich würde die Apostelgeschichte aufschlagen. Und das tun wir auch gleich. Ich möchte dir aber vorab diese 28 Kapitel der Apostelgeschichte in 28 Worten zusammenfassen. Hört gut zu. Gott gebraucht seine Diener, um durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium von Jerusalem bis ins Zentrum der damaligen Welt, und zwar nach Rom, zu tragen. Wenn du 7 Worte aus diesem Satz herausstreichen würdest, dann würde dieser Satz zwar grammatisch noch Sinn ergeben, aber inhaltlich unvollständig und vielleicht sogar falsch sein. Ich lasse die 7 Worte mal weg. Gott gebraucht seine Diener, um das Evangelium von Jerusalem bis ins Zentrum der damaligen Welt, und zwar nach Rom, zu tragen. Das habe ich weggelassen. Die 7 Worte. Durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Worte sind es, die den Unterschied machen in der Apostelgeschichte. Durch die wirksame Kraft des Heiligen Geistes. Die ganze Apostelgeschichte würde ohne den Heiligen Geist nicht existieren. Es gäbe keine Gemeinde, keine Ausbreitung des Evangeliums, keine Bekehrungen, keine Wunder, nichts davon. Und das Gleiche, lieber Bruder, liebe Schwester, gilt auch für dein Leben. Wenn man mal dein Leben in einer Biografie schreiben würde, vielleicht hast du das irgendwann mal vor, und man würde den Heiligen Geist aus deinem Leben aussortieren, dann würde diese Biografie ganz anders aussehen. Es gäbe keine Wiedergeburt, weil es keine Sündenerkenntnis gäbe, keine Überführung durch den Heiligen Geist, es gäbe keinen Fortschritt in der Heiligung, es gäbe kein Verständnis der Bibel, der Heiligen Schriften, das alles gäbe es nicht. Es gäbe keine Kraft, um Gottes Willen, wie er in der Bibel steht, zu tun. Kurz gesagt, ohne den Heiligen Geist würde das Buch deines Lebens, deine Biografie, ganz arm und ganz jämmerlich aussehen. Ist es nicht dann richtig, dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen? Ich denke schon. Und deshalb ist das Thema dieser Predigt heute die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Als Leser bist du bestimmt schon häufiger über den Ausdruck erfüllt vom Heiligen Geist in der Apostelgeschichte gestolpert. Ich bin es zumindest in letzter Zeit, als ich die Apostelgeschichte gelesen habe, und dadurch kam auch dieses Thema zustande. Jetzt gehen wir einmal kurz durch die Apostelgeschichte und werden an einigen Stellen stehen bleiben, wo dieser Ausdruck erfüllt mit Heiligen Geist vorkommt. Ihr könnt gerne eure Bibeln zur Hand nehmen. Ich schlage jetzt 5 Stellen auf. Es gibt noch mehr, um euch das vor Augen zu malen. Als erstes Apostelgeschichte 4, Vers 8. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Da sprach Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, zu ihnen, ihr Obersten und Ältesten, und so weiter. Dann Kapitel 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Dann Apostelgeschichte 6, Vers 3. Kapitel 6, Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Dann Kapitel 11, Vers 24. Kapitel 11, Vers 24. Wir gehen zum Barnabas und er wird uns beschrieben. Denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und dann noch Apostelgeschichte 13, Vers 52. Apostelgeschichte 13, Vers 52. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligem Geist. Und eine dieser Bibelstellen, die wir gelesen haben, war Apostelgeschichte 6, Vers 3. Da ist von den Einsetzungen der Diakonen die Rede. Ein Kriterium, um diese Diakone, diese Diener einzuführen in ihr Amt, war, voll Heiligen Geistes und Weisheit zu sein. Jetzt spreche ich mal die Brüder unter uns an. Möchtet ihr auch gerne als solche erkannt werden, die voll Weisheit und voll Heiligen Geistes sind? Wäre dein Name damals aufgefallen, ja, wenn man solche Leute gesucht hat? Wir suchen Leute voll Glaubens, voll Geistes und voll Weisheit. Wäre dein Name aufgefallen, würdest du jetzt auch wünschen, ja, dass du vielleicht in der Auswahl drin gewesen wärst? Du hättest ein Diakon damals sein können. Ich hoffe, dass es auch der Wunsch deines Herzens ist. Ich will uns heute vorstellen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und wir werden uns heute durch viele verschiedene Bibelstellen bewegen. Ihr könnt der Gliederung folgen, diesem Wochenblatt zu finden, das ist abgedruckt. Und auch 99% aller Bibelstellen, durch die ich heute gehe, eine vergisst man immer abzudrucken, deswegen sage ich 99%. Und dann werden wir, ja, dem Wirken des Heiligen Geistes, dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist folgen in verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Und ganz am Schluss werde ich dann auch die Frage beantworten, ja, wie geht das jetzt praktisch? Wie werde ich erfüllt mit Heiligen Geist? Der Frage werden wir uns am Ende auch widmen. Wir beginnen unsere Reise im Epheserbrief. Den könnt ihr schon mal aufschlagen, wo wir den einzigen Befehl zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist finden. Also in der Apostelgeschichte finden wir das Wirken des Geistes beschrieben und im Epheserbrief gibt es eine Stelle, wo sie uns befohlen wird. Bevor wir zu der konkreten Stelle kommen, will ich uns kurz so ein bisschen die Landkarte des Epheserbriefes aufzeigen, weil es ist immer gut, wenn wir an einer Stelle irgendwo in der Bibel sind, dass wir auch wissen, was drumherum steht. Wir müssen also die ganze Landkarte sehen und ein bisschen den Wegweiser folgen, den Gedanken des Autors folgen, wie er zu dieser Stelle kommt. Warum steht das genau an dieser Stelle? Was sagt er vorher, was sagt er nachher? Ihr wisst das, der Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen. Und deshalb möchte ich euch einen großen Überblick über den Epheserbrief geben. Und ich weiß, viele von euch kennen den auch sehr gut. Es gibt zwei große Bereiche im Epheserbrief. Das ist eines, das Kapitel 1 bis 3. Das nennen wir mal den belehrenden Teil. Kapitel 1 bis 3, den belehrenden Teil. Er beschäftigt sich mit allem, was Gott für die Gläubigen getan hat. Was Gott für die Gläubigen getan hat. Und dieser Teil, weil er ein belehrender Teil ist, enthält nur eine einzige Aufforderung. Sonst nur Lehre, also keine Aufforderung. Weiß jemand zufällig, welche das ist? Mitdenken. Steht in Kapitel 2, Vers 11, erinnert euch. Das ist die einzige Aufforderung im belehrenden Teil. Und dann kommt der zweite Teil im Epheserbrief, das sind Kapitel 4 bis 6. Und das ist der ermahnende Teil. Und mit ermahnend meine ich jetzt nicht du, ja, das nur beschimpft wird, sondern im biblischen Sinne den praktischen Teil. Ja, da wo ganz viel gezeigt wird, so sollst du jetzt für und mit Gott leben. Dieser zweite Teil enthält, nach meiner Zählung, ich habe nach der Schlachterübersetzung gezählt und unterstrichen, wo Befehle auftauchen, und ich habe 35 gefunden bis zu dem Abschnitt, den wir heute lesen, und 16 noch danach. Also insgesamt über 50 Aufforderungen in dem zweiten Teil vom Epheserbrief. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann sehen wir, dass es Paulus darum geht, ja, wie sollen wir jetzt ganz praktisch das Leben führen, wozu Gott uns gerettet hat. Dieser zweite Teil lässt sich noch weiter untergliedern. Und das ist wie bei Wegweisern, wenn du wandern gehst. Du hast ein Ziel und du suchst immer auf den Schildern nach diesem Ziel. Und an jeder Weglage guckst du, in welche Richtung geht es denn jetzt weiter. Es gibt ein Wort in diesem zweiten Teil, was uns so diese Richtungsweisung zeigt. Und das ist der Befehl, wandelt. Und dazu könnt ihr mit mir zusammen jetzt Epheser 4, Vers 1 aufschlagen. Da finden wir den Begriff nämlich zuallererst. Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich nun euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Das ist das erste Wandeln, das jetzt gerade am Anfang des praktischen Teils kommt. Also hier sagt Paulus unter der Überschrift, wandelt würdig, und beschäftigt sich die nächsten Verse mit einem würdigen Wandel. Das nächste Mal finden wir den Begriff Wandeln in Vers 17. Lese ich auch vor. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also der zweite Wegweiser ist, nicht mehr so wie die ungläubigen Heiden zu wandeln. Dann das dritte Wandeln kommt in Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Kapitel 5, Vers 1 und 2. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringer und Schmachopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also ab hier beginnt er und beschreibt den Wandel in Liebe. Dann ein paar Verse später in Kapitel 5, Vers 8 schreibt er, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und zum Schluss noch in Vers 15, im gleichen Kapitel, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Ja, diese fünfmal Wandeln, die geben uns so die Richtung vor in dem zweiten Teil des Briefes. Und wenn ihr euch erinnert, das erste war ein würdiger Wandel, das zweite war ein Wandel entgegengesetzt zu den Nationen, das dritte ein Wandel in Liebe, das vierte ein Wandel im Licht und das fünfte ist ein Wandel in Weisheit. Und dieser letzte Wegweiser, Wandel in Weisheit, der führt uns jetzt genau zu diesem Abschnitt, zu diesem einzigen Befehl der Bibel, wo es heißt, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, nämlich in Kapitel 5, Vers 18. Was ist denn ein Wandel in Weisheit? Wenn man da stehen bleibt, was ist ein Wandel in Weisheit? Die Verse, die ich jetzt danach noch lese, die sagen uns das. Ich lese mal Kapitel 5, Vers 15, 16 und 17. Und wir haben heute schon aus dem Buch der Sprüche auch etwas über Weisheit gehört. Und das ergänzt sich gut mit dem, was wir hier lesen. Also nochmal, Epheser 5, ab Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Weisheit ist, wenn man den Willen des Herrn kennt und auch im Leben umsetzt. Das ist auch im Buch der Sprüche so, wo wir in der Schriftlesung sehen, ja, den Willen Gottes kennen und auch zur Anwendung bringen. Das ist biblische Weisheit. Und dazu gehört natürlich, wie unser Abschnitt sagt, dass man die Zeit bestmöglichst nutzt. Denn die Tage sind böse. In einer bösen Welt muss man die Zeit bestmöglichst nutzen, um den Willen Gottes zu tun und weise zu sein. Und jetzt gelangen wir zu Epheser 5, Vers 18. Und Paulus verbindet jetzt diese beiden Gedanken mit einem Und. Text, den ich gerade gelesen habe, und das nächste Wort heißt Und. Und das ist wichtig, weil Paulus zwei Gedanken miteinander verknüpft. Man darf es nicht losgelöst voneinander sehen,
oder denken, jetzt kommt ein völlig neues Thema. Nein, es ist miteinander verknüpft mit dem vorigen Thema. Dieses Gebot, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, ist jetzt nicht losgelöst von allem anderen. Und Paulus nennt uns jetzt zwei Extreme, ja, indem man, oder bildet einen Gegensatz, um uns das bestmöglichst zu erklären. Kapitel 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das eine Extrem beschreibt, wie man die Absichten Gottes genau ins Gegenteil verkehrt. Das geschieht, wenn man sich mit Alkohol betrinkt. Dass man nämlich nicht mehr die Kontrolle über sein Handeln hat und nicht mehr Herr über seine Gedanken ist. Das ist weder ein würdiger Lebenswandel, noch ein liebevoller Lebenswandel, noch ein Wandel im Licht oder in Weisheit. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Betrunkener hat seine Zeit und seine Kräfte völlig vergeudet. Er bringt nichts zustande, was von bleibendem Wert oder von Vorteil ist. Und darum folgert Paulus das und sagt, worin Ausschweifung ist. Das ist das Ergebnis von Betrunkensein. Ausschweifung ist ein Sammelbegriff. Man kann es umschreiben als chaotisches, unkontrolliertes und sogar schädliches Verhalten. Alle Leidenschaften und Fähigkeiten deines Körpers werden zu 100% von deiner Selbstsucht bestimmt. Ich bin selbst oft Zeuge davon gewesen, auch früher in solchen Kreisen unterwegs, und wir waren am sogenannten, wie ist die Welt, den Vatertag auch wandern unterwegs, ja, wir sagen Himmelfahrt, wie es richtig ist, und da ziehen Horden von jungen und alten Menschen durch die Wälder, ja, am Spaziergang, und sind betrunken und brüllen, und das ist ein genau das Verhalten, was Paulus hier verurteilt. Ich bin mir bewusst, dass die Bibel das Thema Alkohol auch etwas differenzierter betrachtet. Es gibt ja sogar einige Stellen, die es empfehlen, aus gesundheitlich-medizinischen Gründen zum Beispiel, wo Paulus den Timotheus auffordert, ein bisschen Wein zu trinken, wegen seines Magens, nachzulesen. 1. Timotheus 5, Vers 23. Wir wissen auch, dass Jesus selbst Wasser zu Wein gemacht hat, bei der Hochzeit zu Kana. Aber dennoch, die ganze Schrift, es ist strikt untersagt, so viel Alkohol zu trinken, dass man die Kontrolle über sich verliert oder sein christliches Zeugnis verliert. Dann ist es immer strikt verboten. Ein Christ sollte nicht als Trinker bekannt sein, das macht 1. Timotheus 3 deutlich, bei der Auflistung der Eigenschaften für Älteste. Er soll nicht ständig an der Theke zu finden sein. Und auch wenn das Gewissen eines Mitchristen verletzt ist, ist das ein Verbot, Alkohol zu trinken, weil man dadurch nicht mehr nach der Liebe wandelt. 1. Korinther 8. Der Alkohol führt dazu, dass man sich ja selbst nicht mehr beherrschen kann, und das steht direkt entgegen zu der Frucht des Geistes, die Selbstbeherrschung beinhaltet. Galater 5, Vers 23. Ja, und jetzt eben das andere Verhalten, was Paulus sich wünscht. Nicht Wein oder Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und der Vergleich ist sehr passend gewählt. Nicht der Wein soll das Verhalten von den gläubigen Christen bestimmen, sondern der Heilige Geist soll das Verhalten eines Gläubigen kontrollieren und beherrschen. Wenn der Alkohol an Einfluss in einem Menschen zunimmt, dann gerät er unter die Kontrolle und die Beherrschung des Alkohols. Aber wenn der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen an Einfluss zunimmt, dann wird sein Charakter und sein Verhalten zunehmend von den Absichten des Geistes bestimmt. Das sage ich nochmal. Wenn der Heilige Geist im Leben des Gläubigen Einfluss zunimmt, dann wird sein Charakter und sein Verhalten zunehmend von den Absichten des Geistes bestimmt. Wir werden uns gleich noch einige Minuten damit auseinandersetzen, was es genau bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Aber denkt nochmal mit, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist genau hier zur Sprache kommt. Das hat einen Sinn. Das ist kein bloßer Zufall, dass das hier in Kapitel 5, Vers 18 steht und nicht in Kapitel 1, Vers 5 zum Beispiel. Ja, die Position, dass das Gebot hier kommt, ist wichtig. Stell dir mal vor, du wärst einer der Epheser und du würdest in der Gemeinde sitzen und der Brief würde dir vorgelesen werden und du freust dich, wenn Kapitel 1 bis 3 vorgelesen werden, und es ist einfach herrlich, wenn du siehst, was Gott getan hat an deinem Leben und an allen Gläubigen. und bist hochmotiviert, dich Gott hinzugeben, aufgrund dieser Wahrheit, du freust dich richtig, ja, ich möchte diesem Gott lernen zu gefallen und für ihn leben. Und dann hörst du Kapitel 4, Vers 1, da schreibt dann Paulus: Brüder, wandelt würdig der Berufung. Und im Laufe der nächsten 49 Verse kommen weitere 30 Aufforderungen zu einem Leben mit und für Gott. Und dann deine anfängliche Motivation beginnt langsam zu schwinden. Nach jeder Aufforderung musst du schlucken, du fängst an zu schwitzen, immer weitere Gebote, immer weitere Befehle. Du wirst trauriger, frustrierter, enttäuschter und würdest am liebsten aus deiner harten Kirchenbank aufspringen und fragen: Wie soll ich das schaffen? Ich habe dazu keine Kraft. Doch bevor du das tust, hörst du Paulus Worte aus Epheser 5, Vers 18. Sondern werde voll Geistes. Und dir geht ein Licht auf. Ah, so ist das also. Wenn der Heilige Geist mein Leben erfüllt, dann habe ich seine Kraft, damit ich so leben kann, wie es dem Herrn gefällt. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um Gottes Willen zu tun. Und deswegen ist es auch kein Wunder, wie es am Pfingsttag die erste Verheißung von dem Herrn Jesus mit den Worten beginnt: Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Ohne Kraft gäbe es keine kraftvollen Zeugen. Kein vollmächtiges Zeugnis von Christus, keine liebende Gemeinschaft in der Urgemeinde. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes hätten die Jünger die Welt damals niemals auf den Kopf stellen können mit dem Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Römer 15, Vers 13 beschreibt das Gleiche. Da heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier geht es nicht um Körperkraft. Ja, es ging bei Pfingsten nicht darum, dass Petrus 20 Kilometer am Tag vorher laufen konnte und danach 200 Kilometer am Tag, um das Evangelium auszubreiten. Es ging nicht darum, dass du mehr Power in den Armen bekommst. Ja, wenn du das haben willst, dann kannst du 4 oder 8 Wochen ins Fitnessstudio gehen und dann kannst du, ja, wenn du willst, nach Bäumen ausreisen. Wahrscheinlich dauert es ein bisschen länger. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Kraft, Gottes Willen zu tun, zu einem heiligen Leben, nachdem du erkannt hast, ja, was zu tun ist. Denn dann brauchst du den Heiligen Geist, um das zu tun, was Gott möchte. Wenn du merkst, dass du von dir aus keine einzige Tat gegen deine Sünde in deinem Leben ausrichten kannst, dann weißt du, dass du Kraft brauchst. Kraft, die Sünde in deinem Leben zu überwinden, so zu leben, dass dem Herrn gefällt. Denn diese Kraft, das wissen alle Eltern, die kommt nicht durch mehr Regeln zustande in der Kindererziehung, auch nicht durch irgendwelche Gesetze. Das haben die Juden gedacht, dass die Kraft durch Gesetze kommt. Aber Römer 8, Vers 3 macht zum Beispiel deutlich: Das Gesetz hat keine Kraft zur Heiligung. Es hat keine Kraft zur Heiligung. Die Juden haben sich immer bemüht, das Gesetz zu halten, das Alte Testament. Aber die Ehrlichen und Aufrichtigen unter den Juden, die haben erkannt: Eigentlich kann ich das Gesetz nicht wirklich innerlich von Herzen gerne halten. Ja, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kann man vielleicht äußerlich vortäuschen, das eingehalten zu haben, aber man kann es nicht wirklich von Herzen umsetzen. Zusammengefasst lässt sich also sagen: Selbst wenn wir verstehen, was Gottes Wille für unser Leben ist, dann würde ich der Berufung wandeln, nicht mehr wie die ungläubigen Heiden, ein Wandel in Liebe, ein Wandel in Licht, ein Wandel in Weisheit. So ist es für uns unmöglich, das zu tun, wenn wir nicht die Kraft durch den Heiligen Geist haben. Jetzt haben wir viel über die Notwendigkeit gesprochen, warum es notwendig ist, den Heiligen Geist zu haben. Und jetzt möchte ich weiter mit euch über die Merkmale sprechen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ich habe schon gesagt, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass der Heilige Geist den beherrschenden Einfluss in deinem Leben hat. Also ebenso, je größer der Einfluss des Alkohols, desto mehr regiert der Alkohol dein Verhalten in deinem Leben. Und je größer der Einfluss des Heiligen Geistes, desto mehr regiert der Heilige Geist dein Verhalten und Leben. Und jetzt wollen wir einen Detailblick in Epheser 5, die Verse 18, 19, 20 und 21 werfen. Und ich werde hierbei aus der Esra-Bibel lesen, weil wir sind einen entscheidenden Punkt in der Übersetzung genauer, wo wir sehr dankbar sind. Und ich werde euch gleich auch sagen, in welchem Punkt, vielleicht fällt es euch aber auch beim Lesen im Vergleich jetzt schon auf. Also die Esra-Bibel, Vers 5 und Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Heillosigkeit ist, sondern lasst euch erfüllen mit dem Geist. Zueinander redend, in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Lieder, singen und spielen dem Herrn in euren Herzen. Alle Zeit Dank sagen für alles Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus, des Gesalbten. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Ein paar Worte dazu, was kein Merkmal der Erfüllung mit Heiligem Geist ist. Also was bedeutet es nicht, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein? Die Erfüllung mit Heiligem Geist ist keine besondere Gefühlserfahrung, die dich in Ekstase bringt. Sie ist auch keine Fähigkeit, übernatürliche Wunder zu tun, wie zum Beispiel über das Wasser zu gehen oder Tote aufzuwecken oder was für ein Wunder auch immer du dir wünschen würdest. Sie ist kein Lichtglanz auf deinem Gesicht und kein Heiligungsschein über deinem Kopf. Und schließlich ist sie auch kein Weg zur Selbsterfüllung und zum Selbstruhen, sodass andere sagen würden, boah, du bist ja mit Heiligem Geist erfüllt, ja, damit du Lob bekommst, damit du geehrt bist. Das ist auch nicht der Zweck der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was ist denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wir gehen jetzt in Vers 5, in Vers 19 bis 21 so Schritt für Schritt durch und gliedern ein bisschen auf, um ja jetzt einzelne Elemente kurz zu untersuchen. Zuerst einmal handelt es sich um eine Aufforderung. Lasst euch erfüllen, schreibt die Esra-Bibel. Das ist ein Befehl, der an gläubige Christen gerichtet ist. Und du und ich, wir haben Verantwortung, ja, diesem Befehl auch nachzukommen. Jetzt ist es an dieser Stelle sehr interessant in der Bibel, dass es ein Befehl, der im Passiv steht. Ein Befehl, der im Passiv steht. Das heißt, lasst euch erfüllen. Das ist ungewöhnlich, aber es ist möglich, dass es einen Befehl gibt, der im Passiv steht. Also, es bedeutet, dass du etwas tun sollst, was an dir getan wird. Zum Beispiel, wenn du mit deinem Auto zum TÜV musst, den TÜV machst du ja nicht selbst, aber du musst gewährleisten, dass dein Auto zum TÜV kommt und das Prüfsiegel macht dann der Prüfer drauf. So kann man sich das vorstellen. Du musst es machen lassen. Du hast Verantwortung und gleichzeitig wird es getan. Die Zeitform, in der dieser Befehl steht, ist Gegenwart oder Präsenz. Und diese Zeitform zeigt, dass es eine fortgesetzte, wiederholte Handlung ist. Ja, wir werden nicht einmal mit Heiligem Geist erfüllt und sind dann fertig, dann ist vorbei. Wir werden immer und wie immer wieder mit Heiligem Geist erfüllt. Es wird immer wieder geboten, fortwährend mit Heiligem Geist erfüllt zu sein. Das sehen wir zum Beispiel auch nicht nur an der Zeitform in diesem Abschnitt, sondern auch in der Apostelgeschichte, wie Petrus mehrfach mit Heiligem Geist erfüllt wird. Apostelgeschichte 2, Vers 4, 4, Vers 8 und 4, Vers 31, wer sich die Belegstellen aufschreiben möchte. Also die Erfüllung mit Heiligem Geist kann mehr oder weniger sein. Ich gehöre ja unter uns und viele andere von euch auch zu den Teetrinkern. Ich habe heute Morgen auch einen Früchtetee getrunken. Und man kann sich das vorstellen wie ein Teebeutel, der in den Tee reinkommt. Es macht einen Unterschied, ob du den 5 Minuten da rein tust und wieder raus oder 50 Minuten. Der Geschmack wird deutlich intensiver und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Frage der Intensität. Und es ist nicht wie beim Handy, ja, du kannst es anschalten oder du kannst es ausschalten. Es gibt kein On-Off bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern es ist ein Prozess der Mehrung, des mehrenden Einflusses. Dann finden wir auch den Personenkreis. Hier steht, lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen. Das ist wichtig, weil es gibt keine besondere Klasse von Gläubigen, für die das gilt. Ja, nicht nur die Pastoren sollen mit Heiligem Geist erfüllt sein, oder eine andere besondere Klasse. Es sind alle gemeint, die gläubig sind. Jedem Einzelnen gilt dieses Gebot. Und schließlich dreht sich alles um dieses Wort erfüllen. Das Wort erfüllen, werdet erfüllt oder lasst euch erfüllen, kommt im Neuen Testament häufiger vor. Es beschreibt einen Menschen, der entweder voll von Emotionen ist oder von einer Sache ganz eingenommen ist, sodass sie ihn beherrscht. Beispiel zum Beispiel in Lukas 5, Vers 7. Da haben sie so viele Fische eingesammelt, dass sie beide Schiffe füllten. Ja, beide Schiffe wurden gefüllt mit Fischen. Apostelgeschichte 5, Vers 17, da steht, dass die hohen Priester und Sadduzäer voll Eifersucht waren. Voll Eifersucht. Das ist das gleiche Wort im griechischen Urtext, was hier in Epheser 5, Vers 18 mit erfüllen braucht. Sie waren voll Eifersucht. Und das bedeutet, alles, was sie danach getan haben, war von ihrer Eifersucht getrieben. Oder Apostelgeschichte 19, Vers 29. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn. Wenn man voll Zorn ist, wird man vom Zorn reagiert und reagiert voll Zorn. Ich möchte einen Satz sagen zur Unterscheidung zwischen der Erfüllung des Heiligen Geistes und der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn ihr über den Begriff stolpert, getauft mit Heiligen Geist, ist das in der Schrift immer ein einmaliges Ereignis, was einmal im Leben eines Gläubigen passiert, nämlich bei seiner Bekehrung, bei seiner Wiedergeburt. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber die Erfüllung mit Heiligen Geist ist nicht eine einmalige Sache, sondern eine wiederholte, fortwährende Sache. Das muss man unterscheiden, weil das heute in vielen Kreisen eben verdreht wird, vertauscht wird oder unklar benannt wird, sodass man da schnell in Verwirrung gerät. Getauft mit dem Heiligen Geist ist jeder wahre Gläubige. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 13, kann man es nachlesen. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine fortwährende Erfüllung, eine fortwährende Sache. Jetzt kommen die sichtbaren Merkmale, die ein Erfüllter mit Heiligen Geist nach außen zeigt. Und warum ich jetzt die Esra-Bibel gelesen habe und nicht die Schlachtübersetzung, das liegt daran, weil die Esra-Bibel sogenannte Partizipien übersetzt in diesem Text. Und Partizipien ist, ich gebe mal einen Beispielsatz, auf dem Weg nach Berlin saßen wir lachend im Auto, die neuesten WhatsApp-Nachrichten anschauend. Uns auf den Gottesdienst freuend, könnte man auch mal dazu sagen. Also immer dieses anschauend, freuend, lachend, das sind Partizipien. Es ist etwas, was Begleiterscheinungen beschreibt, während du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und so sehen wir auch hier in der Esra-Bibel zueinander redend. Das ist ein Partizip. Und die Schlachter übersetzt das als Befehl. Ein Partizip ist etwas, was währenddessen geschieht, als Begleiterscheinung. Also wenn du diese Folgen im Leben eines Menschen, in deinem eigenen Leben siehst, dann kannst du sagen, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das erste ist zueinander redend in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hier lernen wir zuallererst, dass der Heilige Geist einen Blick füreinander gibt. Denn es heißt zueinander. Wer mit Heiligem Geist erfüllt ist, der führt kein Einsiedlerleben im Kloster oder in der Kirche von Ruin ganz allein für sich getrennt, sondern er ist unter seinen Mitgeschwistern zu finden. Und er trägt dabei eine herrliche Sache im Herzen, die ihm beschrieben wird, die nämlich aus seinem Mund kommt. Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Er redet also sozusagen Musik. Uns interessiert heute weniger die Unterscheidung aus den Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, das ist nicht der Schwerpunkt. Aber hier geht es darum, dass diese Dinge, die Gott loben, aus seinem Herzen und aus seinem Mund herauskommen. Und das darf ich auch noch hinzufügen, nicht nur ein Merkmal, was wir sonntags morgens im Gottesdienst sehen, sondern das ist der Zusammenhang macht es deutlich, dass das ein Alltagsmerkmal ist von uns Gläubigen, dass das Lob Gottes in unserem Herzen getragen wird. Ganz einfach gesagt, bist du mit Heiligem Geist erfüllt, dann kommt auch Geistliches aus dir heraus, was seine Geschwister ermutigt. Barnabas ist zum Beispiel ein gutes Zeugnis davon. Wir haben die Stelle gelesen, Apostelgeschichte 11, Vers 24, wo er voll Geistes beschrieben wird. Und im Zusammenhang sehen wir, dass er die Gläubigen ermuntert, am Herrn zu bleiben. Er ermuntert die Gläubigen, am Herrn zu bleiben. Das zweite Partizip heißt singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Zusammen mit dem ersten Partizip finden wir hier die große Freude, die ausgedrückt wird. Also das Loblied, was der Gläubige, der Geisterfüllte im Herzen trägt, das beherrscht sein Herz ganz. Für ihn ist das Lob Gottes kein Zwang, sondern pure Freude. Er muss nicht zum Singen verpflichtet werden. Sing jetzt endlich mit, muss das jetzt machen, wir müssen singen. Nein, das kommt aus ihm raus, weil er selbst von sich aus möchte, diese geistlichen Lieder singen, die wir auch eben gesungen haben, zum Lob Gottes. Auch das ist nicht hier auf den Gottesdienst beschränkt, sondern wird allgemein als erfüllt mit dem Heiligen Geist beschrieben. Und kurz gesagt, sein Fokus ist christuswärts gerichtet. Singen und spielen dem Herrn in euren Herzen. Und das muss auch so sein, weil eine Wirkung vom Heiligen Geist steht in Johannes 16, Vers 14, die ist ganz zentral und sie heißt, der Geist wird mich verherrlichen. Das sagt der Herr Jesus selbst. Ja, der Geist wird mich verherrlichen. Johannes 16, Vers 14. Weitere Beispiele davon finden wir noch in Apostel 2. Da verkünden die Apostel die großen Taten Gottes, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist. Und auch in Apostel 10, Vers 46. Sie hörten sie in fremden Sprachen reden und Gott hochpreisen. Also der Heilige Geist wirkt das Lob Gottes. Das dritte Partizip ist allezeit dankend für alles dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus des Gesalbten. Also das nächste Partizip hat ebenfalls eine himmlische Ausrichtung, und zwar Dankbarkeit Gott gegenüber. Hier können wir beachten, dass nicht nur für Gottes Segnungen und Gottes Güte und all den schönen Dingen gedankt wird, sondern für alles. Seid dankbar für alles. Und es ist auch nicht dieser Dank, den man den Kindern beibringt zum guten Ton. Zum guten Ton dazu gehört, jetzt musst du aber noch Danke sagen, wenn du das bekommen hast. Nein, der Dank strömt automatisch heraus. Auch dazu muss man nicht verpflichtet werden. Es gibt eine Illustration mit zwei Engeln, die auf die Erde geschickt wurden. Das ist eine Geschichte, natürlich nicht wahr, aber sie verdeutlicht etwas. Der eine sollte alle Bitten sammeln von der Erde und der andere alle Dankes annehmen. Ja, während der Erste einen vollen Sack zum Himmel zurückbrachte, den er kaum tragen konnte, kam der Zweite fast mit einem leeren Sack zurück. Das ist leider traurige Wahrheit, dass der Dank viel weniger präsent ist als die Bitten und die Wünsche. Und das Letzte, seid einander untertan in der Furcht Christi. Auch diese letzte Wirkung ist eine Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dieser Vers leitet dann auch zum nächsten Thema über, ja, zu dem ganzen nächsten Abschnitt, den der Epheserbrief uns aufzeigt. Untertan sein spricht von bewusster Unterwerfung. Du trittst deine eigenen Rechte ab für eine andere Person. Es bedeutet, das Wohl des anderen über dein eigenes zu stellen. Und das ist natürlich ein Problem. Unser ich-süchtiges Herz, das kämpft immer um den ersten Platz. Auch in der Gemeinde, ja, leider ist es noch so. Und überhaupt erst, wenn man Ungläubiger ist, sowieso immer um den ersten Platz, immer um die Spitze, der Erste zu sein, der geehrt wird von allen. Aber der geisterfüllte Christ betrachtet danach, andere zu erhöhen und sich selbst zu erniedrigen. Das ist die Sache, die in dem Begriff Untertan herauskommt. In einem Satz, er entthront sich selbst und setzt den Herrn Jesus auf den Thron. Ja, nun der folgende Abschnitt im Epheserbrief zeigt, wo wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als erstes zu erwarten haben. Und zwar im eigenen Zuhause. Wenn man die Verse ab Vers 22 liest, da geht es dann um Ehe, da geht es um das Zuhause, da geht es um Kindererziehung. Also das eigene Zuhause ist der erste Bereich, wo ein gewöhnlicher Mensch auch die meiste Zeit verbringt, aber wo man auch die meiste Kraft benötigt, um ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Und deswegen kommt das jetzt danach, Paulus beschreibt das jetzt danach. Und wir dürfen auch diese Abschnitte, diesen Bereich, wo es jetzt um Ehe geht, in Epheser 5 und um Kinder und Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die dürfen wir nicht losgelöst von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist betrachten. Das gehört mit dazu. Ja, nur wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, kann man auch den Willen Gottes in diesem Bereich wirklich von Herzen umsetzen. Als Abschluss ein Zitat von Benedikt Peters zu Epheser 5. Der Heilige Geist rückt den Menschen aus dem Zentrum. Mein eigenes Ich weigert sich beharrlich, den Platz in der Mitte abzutreten. Aber der Heilige Geist bewirkt, wenn er mich erfüllen kann, dieses Wunder. Dann erkenne ich die Herrlichkeit Christi. aller Glanz der Menschen und jede Meinung von mir selbst verblassen. Je länger, je mehr sehe ich nur noch einen herrlichen Menschen, den Menschen Jesus, der zu Rechten Gottes ist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist in der Bibel kein Randthema. Es ist nicht nur im Epheserbrief zu finden, in der Apostelgeschichte beschrieben. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz mit weiteren Bibelstellen belegen. Auch wenn das Wort nicht vorkommt, erfüllt mit Heiligen Geist, so kommt doch das Prinzip an vielen weiteren Stellen in der Bibel vor. Und das möchte ich euch jetzt mit einem kurzen Ausflug zu Römer 8 und Galater 5 aufzeigen. Also kommen wir als nächstes zu Römerbrief Kapitel 8. Den könnt ihr auch schon mal aufschlagen. Römer 8 ist die Fortsetzung von Römer 7. Und Römer 7 ist ein Kapitel, wo einfach Paulus davon schreibt, wie der Christ mit der Sünde kämpft. Und er nennt die sündige Natur das Fleisch und bemerkt, dass dieses Fleisch immer wieder die Oberhand gewinnt und sogar siegreich zu sein scheint. Doch in Kapitel 8 ändert sich das alles völlig. Hier kommt nämlich der Heilige Geist ins Spiel, der in jedem Gläubigen wohnt. Und diese Tatsache verändert alles. Lesen wir Römer 8, Vers 4, den zweiten Teil. Da beschreibt Paulus nämlich alle Gläubigen. Römer 8, Vers 4, den zweiten Teil. Die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Nach dem Fleisch wandeln heißt nichts anderes, als dem eigenen sündigen Ich zu folgen. Und nach dem Geist wandeln bedeutet eben so zu leben, wie der Geist es in uns beabsichtigt. Ein paar Verse weiter lesen wir in Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So, Paulus formuliert das in diesen Versen noch viel umfangreicher. Was wir für uns festhalten, vom Geist geleitet zu werden, ist das Gleiche, wie vom Geist erfüllt zu sein. Warum? Weil die Auswirkungen die gleichen sind. Es geht bei Geistesleitung ja nicht darum, wo du dich aufhältst, wo du hingeführt wirst vom Geist, an welchem Ort, sondern wie du dich verhältst, wie dein Charakter ist. Und das beschreibt Römer 8, Vers 13. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen, die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist ein anderer Ausdruck für Heiligung. Es hat nichts mit Geistesleitung zu tun, wenn sozusagen dein Leben gelingt, sondern es hat mit Geistesleitung zu tun, wenn der Geist deinen Charakter und dein Verhalten so beeinflusst, so leitet, dass nicht dein sündiges Ich zum Vorschein kommt, sondern Christus. Das ist wahre Geistesleitung. Vielleicht bist du heute hier in Berlin angekommen und hast den letzten freien Parkplatz gefunden. Und du hast gedacht, wow, super, wurde vom Heiligen Geist rechtzeitig hingeleitet, dass ich hier den letzten freien Parkplatz gefunden habe. Aber vielleicht war auch ein Auto hinter dir und da kam noch ein Bruder oder eine Schwester später mit drei Kindern und du hast gedacht, eigentlich müsste ich denen doch den freien Parkplatz überlassen. Und ich sage dir, das ist mehr Geistesleitung, als den freien Parkplatz zu finden. Jemand anderem den freien Parkplatz zu überlassen, der ihn nötig hat. Ja, das ist Frucht des Geistes, das ist Heiligkeit, das ist Geistesleitung, das ist untergeordnet sein. Also, wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist, dann stehst du unter seinem Einfluss. Und das ist das Gleiche, wie vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und noch ein weiteres, wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist und ihn erfüllt bist, dann bringst du auch die Frucht des Geistes hervor. Aber wenn du vom Fleisch regiert wirst, dann bringst du nur die Werke des Fleisches hervor. Und ihr wisst schon, worauf ich anspiele, nämlich auf den Galaterbrief Kapitel 5. Den dürft ihr auch schon mal aufschlagen, Galaterbrief Kapitel 5. Im Galaterbrief hat Paulus jetzt in einigen Kapiteln aufs Schärfste den Empfängern gesagt, was sie falsch machen. Die Galater hatten, das wissen viele von euch, ein großes Problem. Das steht zum Beispiel in Galater 3, Vers 3. Sie wollen im Geist anfangen und im Fleisch vollenden. Also bei ihrer Errettung verließen sie sich ganz auf Gottes Gnade durch den Glauben und sie bekamen auch den Heiligen Geist. Das macht der Galaterbrief deutlich, das sind die Brüder, die den Heiligen Geist haben, wie jeder Gläubige. Aber dann wurden sie verwirrt und gingen zurück zu den jüdischen Gesetzen. Und darin sahen sie dann den Grund ihrer Errettung und auch den Weg zu ihrer Heiligung in diesen jüdischen Gesetzen. Sie wollten also wieder die jüdischen Gesetze befolgen. Und Paulus verurteilt das aufs Schärfste und sagt, dass es geht nicht. Galater 3, Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und als er das so scharf zurechtweist, kommt er in Galater 5, Vers 16 dann zu der wirklichen Heiligung, wie sie wirklich funktioniert. Und das ist nicht eine äußere Befolgung des jüdischen Gesetzes, ja, einfach nur den Regeln folgen, sondern eine Umwandlung der inneren Leidenschaften, des Herz, der Motive und des Willens. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und ein paar Verse weiter, ich lese noch Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Ja, merken wir was? Hier lesen wir auch von Leitung durch den Geist, wie auch im Römerbrief. Und das ist der gleiche Zusammenhang, nämlich ein heiliges Leben zu führen für Gott, wie das möglich ist. Und beides Mal ist der Zusammenhang die Führung eines heiligen Lebens durch den Heiligen Geist. Und der Befehl, wandelt im Geist, ist ja nichts anderes als sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Paulus drückt hier mit anderen Worten genau das gleiche aus. Wer im Geist wandelt, der steht unter dem beherrschenden Einfluss des Geistes. Und wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, steht ebenfalls unter dem beherrschenden Einfluss des Heiligen Geistes. Das wird durch die beiden Aufzählungen noch bestätigt, die wir jetzt in den nächsten Versen finden. Und zwar erstens die Werke des Fleisches. Ich lese die Liste vor, Kapitel 5, ein paar Verse weiter, die Werke des Fleisches. Man könnte auch sagen, die Liste der Selbstliebe und der Selbstsucht, denn das bringt sie hervor. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und demgegenüber, das kennen viele von euch auswendig, die Frucht des Geistes, nächsten Vers. Man könnte auch sagen, die Frucht, die Liste der Nächstenliebe und der Christusähnlichkeit. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und die Lektion, ich wiederhole es nochmal, die ist leicht zu verstehen. Wer unter dem Einfluss des Heiligen Geistes steht, wird mehr und mehr die Frucht des Heiligen Geistes tragen. Und wer unter dem Einfluss des eigenen sündigen Ichs steht, wird mehr und mehr die Werke des Fleisches tragen. Und somit haben wir hier erneut eine Bibelstelle in Galater 5, die auch von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist spricht, nur anders formuliert. Es gibt noch weitere Bibelstellen, die ich jetzt nicht weiter eingehen würde, da brauchen wir noch länger Zeit für. Aber es gibt noch viele weitere und ich ermutige euch, auf die Acht zu haben. Ja, die Stellen, die noch von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sprechen, von der wirklichen Heiligung. Lasst mich nun euch die Frage, die euch hoffentlich unter den Nägeln brennt, beantworten. Wie werde ich denn nun mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wie können denn diese wunderbaren Wirkungen in meinem Leben zutage gefördert werden? Es ist mein Wunsch, dass das ja, durch die Predigt geweckt wird in deinem Leben. Dieser Wunsch, ein geisterfülltes Leben zu führen, wie es die Bibel uns beschreibt. Zuallererst sollte von mir jetzt an keiner Stelle der Eindruck erweckt werden, dass das Wirken des Heiligen Geistes allein Gottes Sache ist und dass du als Mensch nichts dazu beitragen könntest. Es wäre falsch, wenn wir die Aufforderung in der Bibel dahingehend missverstehen, so als würden wir gar nicht beteiligt sein. Gott muss alles wirken. Wichtig ist, dass du nicht über den Heiligen Geist verfügst. Also du hast nicht Verfügungsgewalt. Du kannst selbst bestimmen, wer du bekommst, was du ihn selbst bekommst. Nein, der Heilige Geist verfügt vielmehr über uns. Und gleichzeitig auf der anderen Seite wenden sich die Gebote der Schrift auf jeden Fall an unseren Willen und legen auch Verantwortung in unsere Hand. Wandel im Geist ist eine Aufforderung zum Gehorsam. Und werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist ist auch ein Befehl, der umgesetzt werden möchte, auch wenn er im Passiv steht und ja, Gottes Anteil ebenso dabei ist. Wir haben also eine Verantwortung. Und beginnen wir mit einigen praktischen Schritten. Im Psalm 51 wird der Heilige Geist der Geist der Heiligkeit genannt. Wo Sünde in deinem Leben zu finden ist, wo du die nicht demütig bekennst, wird der Einfluss des Heiligen Geistes in deinem Leben getrübt. Und das ist ein direkter Verstoß gegen Epheser 4, Vers 30. Da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Was betrübt denn den Heiligen Geist? Ein Leben in Sünde betrübt den Heiligen Geist. Der erste Punkt ist nichts anderes wie das, was wir zum ersten Mal getan haben, als wir den Heiligen Geist bekommen haben, nämlich wir haben Buße getan und unseren Sünden an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Eine tiefere Erfüllung mit Heiligen Geist fängt auch da an, durch immer wiederkehrende Buße, Sünde in seinem Leben zu erkennen und zu bereinigen. Deswegen nenne ich diesen ersten Punkt, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, Reinigung. Dazu ein Zitat von Tozer, dem Autor. Jeder, dessen Sinne geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden, kann nur betrübt sein, wenn der eifersüchtige Menschen nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist verlangen sieht, während sie sorglos in ihren Sünden dahin leben. Wer vom Heiligen Geist in Besitz genommen sein will, muss sein Leben nach verborgener Ungerechtigkeit durchforschen. Er muss alles aus seinem Herzen vertreiben, das nicht im Einklang mit Gottes Willen steht, so wie er in der Schrift geoffenbart ist. Nichts Böses darf geduldet werden, kein Belächeln der Dinge, die Gott hasst. Das Zweite, was du brauchst, um im Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist Gebet. Wie komme ich darauf? Aufgrund von Epheser 3, Vers 16. Das ist direkt bevor Paulus zu dem praktischen Teil des Epheserbriefs kommt. Und er betet, Epheser 3, Vers 16, dass er, Gott, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Bevor Paulus viel Befehl weitergibt, betet er, dass die Gläubigen Kraft bekommen dazu. Lukas schreibt Ähnliches in seinem Evangelium. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu verstehen geben und versteht, wie viel mehr wird der Vater im Heiligen Geist, Vater im Himmel, Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Auch Jesus, ja, mit Bezug darauf, dass der Heilige Geist ja, erbeten wird, die Wirkungen des Heiligen Geistes in deinem Leben erbeten werden. Auch zu Pfingsten ist das passiert. Die Jünger waren beim Gebet zu finden, wo sie den Heiligen Geist bekommen haben. Und auch Apostelgeschichte 4, Vers 31 steht, dass die Jünger dann mit Heiligen Geist erfüllt waren, nachdem sie gebetet haben. In Sacharja 12, Vers 10 wird der Heilige Geist der Geist der Gnade und des Gebets genannt. Ein klarer Hinweis dafür, dass das zusammenhängt. Drittens, der Fülle mit dem Heiligen Geist braucht ein gehorsames Leben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Gehorsam ist nichts anderes als die Kehrseite von der Reinigung, in Punkt 1. Ja, bei der Reinigung prüfen wir unser Herzen, bekennen unsere Sünden und legen sie ab. Und beim Gehorsam ziehen wir das an, was Gott will. Also nichts anderes als die Kehrseite. Auch dazu schreibt Benedikt Peters, ich zitiere ihn, der bringt das gut auf den Punkt, glaube ich an den Sohn Gottes, dann werde ich ihm auch gehorchen. Und gehorche ich ihm, dann wird sein Geist mich erfüllen und leiten. Ein anderes Wort für Gehorsam ist Selbstverleugnung. Ich verleugne meine eigenen Wünsche und Ziele und unterwerfe mich Gottes Willen und Zielen. Haben wir das gut verstanden? Einerseits ist Selbstverleugnung eine Voraussetzung, um als Gläubiger mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Andererseits wirkt der Heilige Geist, wenn wir mit ihm erfüllt sind, Selbstverleugnung. Verleugnen wir unser Ich, gewinnt Gottes Geist in uns Raum. Und gewinnt Gottes Geist in uns Raum, werden wir willig, uns selbst zu verleugnen. Das hat er sehr gut ausgedrückt. Und viertens, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet gleichzeitig eine Erfüllung mit dem Wort Gottes in der Bibel. Viele von euch kennen die Parallelstelle zu Epheser 5, Vers 18, die in Kolosser 3, Vers 16 zu finden ist. Ich lese sie euch vor. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Die Auswirkungen, die hier in Kolosser 3, Vers 16 beschrieben werden, sind identisch mit denen, die in Epheser 5, Vers 19 bis 21 beschrieben werden. Und wenn die Auswirkungen gleich sind, dann ist auch die Ursache gleichzusetzen, nämlich mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, im Epheserbrief, oder mit dem Wort Gottes erfüllt zu sein, in Kolosser 3, Vers 16. Also, der Geist Gottes soll dich regieren, ist gleichzusetzen mit das Wort Gottes soll dich regieren. Wie kann es auch anders sein? Das Wort Gottes wird als Schwert des Heiligen Geistes bezeichnet. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17. Vor vielen hundert Jahren wurde ein großes Ölvorkommen in Oklahoma entdeckt, wo ein Stamm von Ureinwohnern lebte. Dieser Indianerstamm wurde dadurch von heute auf morgen sehr reich und wohlhabend. Dann kamen skrupellose Geschäftsleute und versuchten den Indianern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie verkauften ihnen nutzlose Gegenstände, die sie eigentlich gar nicht brauchten. Sie wollten sie ausbeuten, bevor diese Ureinwohner den wahren Wert ihres Geldes kannten. Und so kam es, dass ein Ureinwohner einen Rolls-Royce kaufte. Er fuhr das schicke Auto eine gute Woche, bis es plötzlich nicht mehr fahren konnte, weil das Benzin leer war. Der Indianer wusste das nicht und dachte, das Fahrzeug sei halt kaputt. Und einer seiner Freunde kaufte dann das Auto und baute den Motor aus, damit es vom Gewicht her leichter wurde. Dann nahm er 5 von seinen Pferden und spannte sie vor das Auto. Und so wurde der von Pferden gezogene Rolls-Royce zu seinem Transportmittel für die nächsten Jahre. John MacArthur schreibt, viele Christen versuchen, ihr geistliches Leben genauso zu leben. Weil sie die Kraft des Heiligen Geistes falsch verstehen, suchen sie andere Mittel, um ihr geistliches Leben pulsieren zu lassen. Darum ist der Aufruf wichtig, liebe Brüder und Schwestern, um Gottes Willen werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.